In gut einer Woche wird in Russland ein neuer Präsident gewählt. Aber der neue wird aller Voraussicht nach der alte sein, Wladimir Putin. Der Mann, der seit nunmehr 24 Jahren die Macht in seinen Händen hält, mal als Präsident, mal als Ministerpräsident, der einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine führt, ohne Rücksicht auf Verluste, in der Armee, aber auch in den eigenen Reihen. Widerspruch endet für seine Kritiker oft tödlich. Seine Gegner lässt er liquidieren, nicht offen, aber so, dass jeder die Botschaft versteht. Gern gibt er sich als starker Mann. Mit über 60 inszenierte er sich mit nacktem Oberkörper auf einem Pferd, wollte wohl zeigen, dass er bestens in Form ist. Gern lässt er die Muskeln spielen, auch im übertragenen Sinn. Dass sein prominentester Gegner Alexei Nawalny wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl in russischer Lagerhaft stirbt, gilt vielen nicht als zufällig. Dass sich Tausende anlässlich der Beisetzung von Nawalny trauen, auf die Straße zu gehen, ihr Gesicht offen zu zeigen, Blumen am Grab des Oppositionellen niederlegen und skandieren »Russland ohne Putin«, vor den Augen der Polizei und des Geheimdienstes, das überrascht dann doch viele.
Es ist ein sehr trauriger Tag, aber es ist sehr schön zu sehen, dass so viele Menschen gekommen sind. Es ist nicht alles verloren. Wir werden nicht aufgeben und unserer Überzeugung folgen.
Sagte ein junger Mann am Freitag bei der Beerdigung Nawalnys in Moskau meinen Kollegen von der Tagesschau offen in die Kamera. Dass sich Bürger trauen, offen Widerstand zu leisten, wirft die Frage auf, wie sicher sitzt Putin noch im Sattel? Wie steht es um den Rückhalt in der Bevölkerung? Und warum unterstützt immer noch eine Mehrheit Putin? Diesen Fragen gehen wir in der kommenden Stunde im Dossier Politik nach. Am Mikrofon begrüßt sie Ina Kraus und ich verspreche interessante Einblicke in die russische Gesellschaft jenseits des Schwarz-Weiß-Bildes, das sich in Zeiten des Krieges so gerne einschleicht. Und ich habe zwei Kennerinnen Russlands zu Gast in diesem Dossier Politik. Christina Nagel war bis vor wenigen Wochen ARD-Korrespondentin in Moskau. Jetzt ist sie Hauptstadtkorrespondentin in Berlin, von wo aus sie uns zugeschaltet ist. Hallo nach Berlin, Christina Nagel.
Hallo zusammen.
Und neben mir im Studio sitzt meine Kollegin Julia Smilger, Autorin zahlreicher Sendungen über die russische Diaspora, selbst in Russland aufgewachsen, vor über 20 Jahren emigriert und Kennerin der russischen Vergangenheit und Gegenwart. Ich grüße dich, Julia.
Hallo, Ina.
Schauen wir zunächst mal auf diese bevorstehende Wahl. Christina, kannst du uns erklären, warum man in Russland mit relativ großem Aufwand eine Wahl durchführt, wenn vorher schon alle nennenswerten Gegner Putins nicht zur Wahl zugelassen werden und ohnehin feststeht, wer gewinnen wird?
Weil die Kulisse, glaube ich, immer noch sehr wichtig ist, also der Anstrich, den das Ganze bekommt. Das heißt, Putin ist es wichtig, dass er jetzt nochmal der Welt zeigen kann, wie sehr das russische Volk hinter ihm steht. Deshalb muss natürlich auch die passende Zahl am Ende dabei rauskommen. Das heißt, so 80% sollten es sicherlich sein, die für Putin stimmen. Peskow, der Kreml-Sprecher, hat sogar mal von 90% gesprochen, die da erreicht werden könnten. Das heißt, dieser Schein soll auf jeden Fall gewahrt werden, um sagen zu können, wir sind eine Demokratie, egal was ihr aus dem Westen uns vorwerft. Wir machen alles so, wie es sein soll. Und dass ihr uns immer vorwirft, wir würden manipulieren, das stimmt alles so nicht. Aber trotz allem muss man natürlich sagen, da wird ganze 3 Tage lang gewählt. Internationale Beobachter werden so nicht zugelassen, werden zumindest keine unabhängigen Beobachter. Das heißt, da kann natürlich trotzdem auch noch wieder nachgeholfen werden. Aber im besten Fall läuft es auch so gut für Putin und er bekommt sehr viele Stimmen einfach so. Und deshalb gibt der Kreml gerade sehr viel Geld aus und versucht, sehr viel Werbung halt für den eigenen Präsidenten zu machen, dass er dann auch wirklich wiedergewählt wird.
Julia, du bist zuletzt in deinen Recherchen der Frage nachgegangen, warum Putin trotz allem doch auch immer noch Rückhalt in der Bevölkerung hat. Auslöser war ein Gespräch mit alten Freunden in deiner alten Heimat Russland. Was ist passiert? Kannst du uns das erzählen?
Ja, es war nicht nur ein Gespräch, es sind mehrere Gespräche gewesen. Von verschiedenen Seiten habe ich das erlebt. Und das ist ein Phänomen, was ich schon seit 2014, seit der Krim-Annexion beobachte. Vor allem aber nach dem Überfall auf die Ukraine, dass Menschen, die mir sehr nahe stehen, die auch vorher sehr Putin-kritisch waren, plötzlich daran glauben, dass Putin recht hat. Sie glauben all diesen Mythen der Propaganda und sie wiederholen fast wortwörtlich die Fernsehnarrative über Nazis in der Ukraine oder über die ständige NATO-Bedrohung Russlands. Und eines solcher Gespräche habe ich eben für die Sendung »Warum Russen Putin unterstützen« aufgenommen mit dem Einverständnis von meiner Freundin.
Habt ihr nicht gesehen, was man uns im Fernsehen über die Ukraine gezeigt hat? Sie marschieren mit Fackeln und Porträts von einem Nazi-Bandera durch die Straßen. Sie verbieten die russische Sprache und fordern alle auf, ukrainisch zu sprechen. Die Militäroperation in Russland wurde doch nicht ohne Grund begonnen.
Das war ein Ausschnitt aus deiner BR24-Reportage, Julia, die am Sonntag um 14.35 Uhr eben in BR24 zu hören ist. War das eine einzelne Freundin oder nimmst du das bei deinen Kontakten nach Russland insgesamt so wahr, dass die Unterstützung für den Krieg derartig groß ist?
Es ist sehr unterschiedlich, aber 50-50 würde ich sagen. Ja, es gibt ja Menschen, die eigentlich sehr nett und sehr liebenswürdig und intelligent sind, aber sie haben eben ihre Überzeugungen und diesen Überzeugungen haben sie aus der Fernsehpropaganda oder insgesamt Medienpropaganda, der sie ja schon sehr, sehr lange ausgesetzt sind. Das alles begann ja nicht mit dem Überfall auf die Ukraine.
Und warum das so ist, da hast du Antworten in deinen Recherchen gesucht. Dazu kommen wir später nochmal, weil es reicht auch weit in deine eigene Vergangenheit hinein, die Antworten, die du da gefunden hast. Putin kann sich offenbar bei der bevorstehenden Präsidentschaftswahl in der kommenden Woche auf eine deutliche Mehrheit der Stimmen verlassen. Ob sie nun manipuliert zustande kommen oder die Leute tatsächlich aus Überzeugung für ihn stimmen, das bleibt dahingestellt. Wie fest sitzt er wirklich im Sattel? Das ist die Frage, der wir im Dossier Politik heute nachgehen. In seiner traditionellen Rede zur Lage der Nation sprach Putin letzte Woche vor der sogenannten Föderalen Versammlung, der Staatsduma und dem Föderationsrat. Die Rede wurde live im Fernsehen übertragen. Es war vor allem eine Rede an die Bürgerinnen und Bürger des Landes. Es sprach der Kriegsherr Putin.
Wir werden niemandem erlauben, sich in unsere inneren Angelegenheiten einzumischen. Der sogenannte Westen mit seinen kolonialen Gewohnheiten und der Angewohnheit, auf der ganzen Welt nationale Konflikte zu schüren, versucht nicht nur unsere Entwicklung aufzuhalten. Er braucht statt Russland einen abhängigen, verblassenen, sterbenden Raum, in dem er tun und lassen kann, was er will.
Christina Putin sprach in dieser Rede nach außen, aber auch sehr stark nach innen ans Volk. Er kündigte auch finanzielle Erleichterungen für die Bürger an. Wie wichtig ist es denn für Putin, dass es den Russen auch wirtschaftlich gut geht? Wie wichtig ist dieser Aspekt?
Der ist extrem wichtig, denke ich, weil man einfach sehen muss, dass die Menschen vom Krieg selbst gegen die Ukraine sehr wenig mitbekommen, es sei denn, sie machen sich aktiv auf die Suche, sind in entsprechenden Telegram-Kanälen unterwegs, da wo man sich nach dem russischen Recht im Moment nicht aufhalten sollte, in bestimmten sozialen Medien, wo man eben auch unabhängigere Informationen beziehen kann. Das heißt, die sollen halt auch möglichst das Gefühl haben, dass es auch weiter vorangeht im Land, dass sie gut aufgestellt sind, dass der Staat weiterhin alles tut dafür, dass die Leute weiterhin gut leben können. Das ist extrem wichtig, weil das immer noch ein Stück weit basiert auf so einem ungeschriebenen Gesellschaftsvertrag, der aus meiner Sicht zwar längst gebrochen wurde, aber der trotzdem immer noch eine Rolle spielt, dass man also sagt, kümmert ihr euch nicht so viel um Politik, haltet euch da raus, geht eurer Arbeit nach, dafür sorgen wir dafür, dass es euch relativ gut geht. Die Wohltaten, die er da jetzt versprochen hat in seiner Rede an die Nation, waren sehr breit gestreut. Also zwischendrin hatte ich mal das Gefühl, er hat jedem einzelnen Russen noch mal zusätzliches Geld versprochen. Das soll aber einfach den Eindruck auch erwecken, seht her, ich kümmere mich weiterhin um euch, das heißt wählt mich und dann wird es auch alles so weitergehen. Und das zielt ab auf eine Angst, die immer wieder auch beschworen wird, auch in den Staatsmedien, auch über die Propagandaschiene, auch von Putin selbst, dass er immer sagt, es geht euch doch verhältnismäßig gut und erinnert euch daran, wie schlimm es war in den 90er Jahren, als alles zusammengebrochen ist, als Professoren Flaschen sammeln mussten. Diese Zeit will doch keiner zurück und derjenige, der als Garant dafür steht, dass es nicht dazu kommt, der heißt Wladimir Putin. Das ist die Erzählstrategie. Darauf bezieht sich immer sehr viel. Und das verfängt auch nach wie vor bei vielen Leuten, die das Gefühl haben, naja, wer weiß schon, was danach kommen könnte. Solche Zeiten wollen wir nie wieder haben. Eigentlich geht es uns doch ganz gut. Die Bedrohung von außen, da muss doch was dran sein. Also sagt man sich, wenn man das jetzt noch mal weiter verstärkt, dann ist gut. Und alles, was nicht gut läuft, das kommt dann auch immer noch dazu. Das war ja dann nicht Putin, das war ja dann nicht der Präsident, sondern der Präsident weist an, in dieser Rede an die Nation sagt, liebe Regierung, kümmert euch, liebe Behörden, setzt das um. Und wenn was nicht klappt und nicht funktioniert, dann waren die es. Ich weiß nicht, wie oft ich in diesem Land den Satz gehört habe, wenn Putin das wüsste, dann wäre das anders.
Julia, du bist in den letzten Monaten auch der Frage nachgegangen, warum deine Landsleute Putin unterstützen, obwohl sie sich eigentlich einst nach Demokratie und Freiheit gesehnt haben. Wie sehr gehört das Wohlstandsversprechen nach deinen Recherchen zu Putins Erfolgsrezept?
Da stimme ich Christina voll zu. Es ist eines der wichtigsten Narrative, die Kreml pflegt. Und tatsächlich muss man sagen, dass Putin in den ersten 8 Jahren nach seiner Amtsübernahme im Jahr 2000 viel geschafft hat im Vergleich zu dem wirtschaftlichen Chaos der 90er Jahren. Er hat ja auch diesen gewissen Wohlstand nach Russland gebracht. Ja, er zwang auch die Neureichen damals Steuern zu zahlen. Er erhöhte Renten und Gehälter. Es wurde verschwiegen, dass das alles nur möglich war, weil sehr hohe Öl- und Gaspreise zu Beginn der 2000er Jahre herrschten. Man muss ihm auch quasi zugute halten, dass er auch die Gewinne etwas gerechter verteilte. Aber dieser wirtschaftliche Aufschwung, diese Erzählung endete eigentlich 2008 mit dieser Weltfinanzkrise, die Russland damals mit voller Wucht getroffen hatte, viel stärker als Deutschland. Und seitdem in Wirklichkeit steigen die Gehälter zwar nominal, aber sie fallen runter. Ich habe für dieses Gespräch noch erstmal geschaut, was für Angaben gibt es für das Jahr 2023. Und der Durchschnittsgehalt in Russland ist jetzt mit etwa 73.000 Rubel angegeben. Das sind umgerechnet etwa 730 Euro, in der Provinz etwas weniger, 50 bis 60.000 Rubel, das sind 600 Euro. Die Rente, durchschnittliche Rente, das sind etwa 19.000 Rubel, also sind 190 Euro im Monat. Und die Lebensmittelpreise, vor allem in Moskau, ja, Christine wird mir da vielleicht zustimmen, sind durchaus vergleichbar mit unseren. Also allein schon diese Zahlen beweisen, dass es den Russen überhaupt nicht so gut geht, wie erzählt wird. Aber dieses Narrativ über das große Wirtschaftswunder unter Putin, das hält sich trotzdem sehr hartnäckig, wie viele andere Kreml-Narrative und Mythen. Der Deutsche Welle-Journalist Wladimir Jessipow, der früher auch bei ARD Moskau war, Fernsehkorrespondent, und mit dem ich auch für meine Sendung über Putin gesprochen hatte, der erinnert sich an diese Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs damals zu Beginn der 2000er so.
Das war ein unwahrscheinlicher Reichtum, der plötzlich über Russland ausbrach. Das war unwahrscheinlicher Anstieg in Einkommen. Das war wirklich faszinierend. Symbolisch dazu ist natürlich, dass in derselben Woche, als Wladimir Putin im März 2000 seine erste Präsidentschaftswahl gewann, symbolisch ist natürlich, dass wenige Tage davor in Moskau die erste IKEA aufgemacht hat, weil die IKEA wurde richtig zu einem Symbol des neuen russischen Wohlstands. Die Menschen pilgerten zu IKEA aus Sibirien. Das war wirklich so ein Hallo, wir sind jetzt wieder da. Hallo Europa, wir möchten konsumieren.
Ja, hallo Europa, wir möchten konsumieren. Europa hat jetzt nach dem Angriff auf die Ukraine vor 2 Jahren ja deutliche Sanktionen verhängt gegen Russland. Christina, du hast die letzten 5 Jahre in Moskau gelebt, hast dort als ARD-Korrespondentin sowohl über die Pandemie, aber auch eben dann über den Kriegsausbruch und die Zeit danach berichtet und hast es ja auch persönlich erlebt. Wie sehr sind diese Sanktionen spürbar oder geht es der Wirtschaft nach wie vor gut, obwohl es manche westliche Güter wie zum Beispiel IKEA-Möbel vielleicht nicht mehr so gibt, wie das zu Beginn von Putins Amtszeit der Fall war?
Naja, IKEA-Möbel kann man immer noch beziehen, Also natürlich sind da mittlerweile auch die Schilder abmontiert, die Fahnen runtergeholt. Das wurde sogar im Fernsehen gezeigt, als IKEA zugemacht wurde. Aber trotzdem bekommt man immer noch alles. Man muss es im Internet bestellen. Es dauert länger, es ist alles sehr viel teurer geworden. Aber letztlich, wenn man etwas unbedingt haben will, eine kleine Ausnahme sind vielleicht Autoersatzteile, die sind schwieriger zu verschicken. Aber man kann immer noch alles bekommen. Und wenn man gerade in so einer Großstadt wie Moskau unterwegs ist, sieht man zwar, dass es Leerstände gibt. An einigen Läden hängt auch immer noch dieser Zettel, dass aus technischen Gründen jetzt für eine Zeit lang mal geschlossen ist. So hat man das am Anfang gerechtfertigt, weil ja auch niemand wusste, wie lange dauert dieser Krieg, muss man wirklich raus, geht man wirklich oder kommt man wieder zurück? Da kommen jetzt nach und nach manchmal russische Geschäfte rein, manchmal bleibt auch der Leerstand, aber es ist nicht so wirklich augenscheinlich, dass sich was verändert hat. Trotzdem darf man daraus jetzt nicht ableiten, dass die Sanktionen überhaupt nicht wirken. Es ist so, dass diese Sanktionen sehr, sehr langfristig wirken und man muss ganz klar sagen, der Kreml, die Behörden waren sehr gut auf diesen Krieg vorbereitet. Viel, viel besser, als wir das alle am Anfang erwartet haben und geahnt haben. Da hat man, glaube ich, im Vorfeld wirklich Vorsorge getroffen, dass es mit der Wirtschaft weitergeht und dass möglichst keine Engpässe da auftreten, wo die Bevölkerung es merken würde. Und diese Sanktionen, wie sie wirken, sieht man manchmal daran, dass zum Beispiel Fluggesellschaften einen Teil ihrer Flotte am Boden lassen, weil sie jetzt diese Flugzeuge ausschlachten. Dass der Sapsan, der Schnellzug zwischen Petersburg und Moskau, nicht mehr so häufig fährt. Dass also der Fahrplan etwas ausgedünnt worden ist, weil auch da Maschinen ausgeschlachtet werden. Da fehlt es einfach an Hochtechnologie, die zum Teil aus dem Westen kommt, die man brauchen würde für die Wartung, für die Reparatur von Zügen, von Flugzeugen. Da fehlt es. Da versucht man jetzt irgendwie gegenzusteuern. Da gibt es natürlich noch diesen großen grauen bis schwarzen Markt von Reimporten. Da kommt viel über die Türkei rein, aber auch über den Kaukasus werden Waren ins Land gebracht. Aber es ist alles umständlicher, es ist teurer. Aber da merkt man schon, das macht schon was mit dem Land. Und ich glaube, wenn man es am Ende betrachten wird, wenn alles irgendwann mal vorbei ist, dann wird dieser Krieg, den Putin angezettelt hat, dieses Land um Jahrzehnte zurückwerfen, weil die Wirtschaft eben doch getroffen wurde und sie ist spätestens auch dadurch getroffen, dass eben jetzt ein Teil davon Kriegswirtschaft ist. Das heißt, es wird wahnsinnig viel Geld aus dem Haushalt in die Rüstungsindustrie gesteckt. Da wird sehr viel zwar produziert, aber das ist ja kein Geld, was wirklich als Ware wieder zurück in den Kreislauf kommt, sondern das ist etwas, was im wahrsten Sinne des Wortes verschossen wird. Und ich glaube, dass das dieses Land noch sehr zu spüren bekommen wird.
Wirtschaftliche Stabilität gehört zu einem der wichtigsten Versprechen, die Putin der Bevölkerung in Russland gibt. Und wirtschaftliche Stabilität gehört auch zu seinem wichtigsten Erfolgsrezept. Warum das so ist, das zeigt ein Rückblick in die 90er Jahre. Weil dieser Rückblick hilft zu verstehen, warum Putin immer noch so fest im Sattel sitzt. Julia, du bist in Russland, in St. Petersburg aufgewachsen, hast die 90er Jahre und den Zerfall der Sowjetunion in Russland miterlebt. Kannst du uns kurz schildern, wie waren die Erfahrungen der 90er Jahre für die russische Bevölkerung?
Ich glaube, das ist auch das Problem, dass Deutschland nicht mitbekommen hat und überhaupt die Welt nicht bekommen hat, wie schlimm die 90er Jahre wirtschaftlich, aber auch gesellschaftspolitisch für Russland waren. Hier wurde das immer als Zeit des Aufschwungs, der Weges zur Demokratie gezeigt. Aber es war wirklich eine wahnsinnig harte Zeit. Das ganze Land ist untergegangen. Also ich erinnere mich damals, ich war ja zwar noch ein junges Mädchen, aber ich erinnere mich auch sehr an die Ratlosigkeit von meinen Eltern, die zwar nicht so große Anhänger des Regimes waren, aber auch nicht wussten, wie geht es jetzt weiter. Es ist wirklich, das ganze Land, die Sowjetunion, die sank und klanglos untergegangen und stattdessen herrschte plötzlich wilder Kapitalismus. Dieser Wechsel von der Plan zur Marktwirtschaft, das war überhaupt nicht durchdacht und das führte zu einer riesigen Hyperinflation. Im Jahr 1992 waren es, glaube ich, 2000%. Meine Mutter hat jetzt noch zu sowjetischen Zeiten eine Lebensversicherung für mich abgeschlossen. Die sollte ausgezahlt werden, wenn ich 25 werde. Und ich hatte ihr Leben lang da brav immer eingezahlt. Und ich wurde 25, ich glaube, das war 96. Und zu diesem Zeitpunkt konnte sie mit dieser Lebensversicherung, was, das Geld, was sie dafür bekommen hatte, konnte sie zweimal einkaufen gehen. Das war's. Also das zeigt eigentlich, was die Russen verloren haben an ihren ganzen Gehältern. Menschen, die Sparbücher oder Versicherungen hatten, die haben einfach alles verloren. Das stabilisierte sich erst so 97 und diese Inflation, und es begann langsam der Weg nach oben. Und Putin hat einfach diese Tendenz weitergeführt und verstärkt. Was wir nicht vergessen dürfen, viele Staatsbetriebe, 1993 war das, wurden sie sehr schnell privatisiert und ein paar wenige Finanzoligarchen profitierten davon. Korruption war in der Zeit auch allgegenwärtig. Angst herrschte auch auf der Straße. Gewaltkriminalität war verbreitet. Es war tatsächlich ein Gefühl der Gesetzlosigkeit, dass es gar keinen Staat mehr gibt. Und mein Kollege Wladimir Jesipow von der Deutschen Welle beschreibt das so.
Das war ein enormer Anstieg an Kriminalität in jeder Hinsicht. Und die Gesellschaft durchging eine enorme Transformation von sozusagen von kommunistischen Ethik oder von kommunistischen Einstellungen zu einer Art Kapitalismus, aber das ist aber ein komplett ungeregelter Kapitalismus, weil das war nicht eine Silicon Valley, sondern eher so eine komplett wilde Savanne, wo jeder sich gejagt hatte, was ihm geschmeckt hat, und ohne Rücksicht und ohne Regeln und ohne Normen und ohne nichts.
Du hast erzählt, Julia, dass auch du ein Pfefferspray immer dabei hattest, weil das Gefühl auch der Unsicherheit, überfallen zu werden, zum Beispiel, weil Menschen, du hast die Hyperinflation beschrieben, wegen Ohrringen andere überfallen haben, beraubt haben. Das heißt, dass auch diese Zeit des Aufbruchs Freiheit und Bürgerrechte für die Menschen in Russland in den 90ern verbunden waren mit einer großen Angst auch.
Ja, Angst, Unsicherheit, aber auch Wut herrschten damals. Und darüber hat mir auch die Historikerin und die Germanistin, Mitarbeiterin von Memorial, Irina Scherbakowa, erzählt.
Wovon die Menschen kaum Abschied nehmen konnten. Das ist die Rolle des Staates. Weil sie haben ein Gefühl gehabt, es ist alles nur ein Chaos, der Staat kümmert sich nicht.
Memorial ist inzwischen verboten, eine zivilgesellschaftliche Organisation, die die Verbrechen der Zeit unter Stalin und unter Lenin aufgeklärt hat und auch in den 90er Jahren dann schon auch sehr ins Hintertreffen geraten ist. Christina, du warst auch in den 90er Jahren mehrere Monate in Russland als Gaststudentin. Was würdest du sagen, wie sehr prägen die Erfahrungen von damals die russische Bevölkerung bis heute?
Ich glaube, dass die Angst vor dieser Unsicherheit, vor dieser Rechtlosigkeit, die damals auch geherrscht hat, dass die sehr präsent noch ist in den Köpfen derer, die sie miterlebt haben. Woran ich immer so ein bisschen Zweifel habe, ist, ob dadurch tatsächlich auch die Begriffe Demokratie, demokratische Prozesse tatsächlich negativ besetzt sind. Denn das ist auch immer ein Teil einer Erzählung, mit der man immer wieder konfrontiert wird. Und da bin ich mir gar nicht so sicher, weil ich durchaus auch viele Freunde und Bekannte von damals noch habe, die mir immer sagen, dass sie diese Zeit zwar mit ihrer Unsicherheit schrecklich fanden, aber dass sie eben trotz allem irgendwo Licht am Ende dieses Tunnels gesehen haben, weil es eben dann doch Möglichkeiten gab oder daraus Möglichkeiten erwachsen sind. Und wenn es nur sowas war wie, ich kann mal ins Ausland reisen und einen Urlaub machen. Ich glaube nicht, dass es für sie alles so negativ besetzt ist, wie der Kreml inzwischen Glauben machen will. Und das ist aber etwas, was sehr verfängt, dass man das eine immer mit dem anderen gleichsetzt. Aber diese Verzweiflung, die damals zum Teil auch geherrscht hat, die habe ich auch so hautnah miterlebt. Zum einen, wenn man auf der Straße war und eben gesehen hat, wie Leute das, was sie an Vouchern bekommen haben, als Äquivalent dafür, dass etwas privatisiert worden war, wie die das dann verkauft haben vor der Metro an irgendwelche Leute, die damit dann weiter gedealt haben, muss man fast sagen. Und das war wirklich so eine Wild-West-Mentalität. Und wenn man dann nicht in der glücklichen Lage war, Geld zu haben, wie ich, die ich einfach ein Stipendium bekommen habe und dadurch Geld hatte, dann war man wirklich zum Teil aufgeschmissen. Also als mal einmal dieses Stipendium ausblieb, habe ich auch mit meiner Gastfamilie da gesessen und wir haben überlegt, wie kommen wir jetzt noch irgendwie über die nächste Woche und wer kann vielleicht noch irgendwo einen zweiten, einen dritten Job annehmen, um irgendwie noch Geld in die Haushaltskasse zu bringen.
Als du gerade von der Sehnsucht nach Freiheit und Demokratie gesprochen hast, hat Julia Smilga hier im Studio mir gegenüber genickt und man merkt, das hat sie auch angefasst. Julia, eure Familie ist damals aber ausgewandert. Habt ihr damals schon die Hoffnung aufgegeben, dass Russland demokratisch wird? Oder war es die wirtschaftliche Not?
Ich glaube eher das Zweite als das Erste. Mein Vater als Bauingenieur war er tätig, wurde mehrmals bedroht, wenn er zum Beispiel seine Arbeit getan hatte, aber kein Geld bekommen hatte. Der hat damals nach der guten sowjetischen Manier angefangen zu klagen, ging zu Gerichten, aber die Neureichen, die nicht bezahlt haben, haben gesagt, pass auf, du hast eine Tochter, wir wissen, wo sie wohnt und wir wissen, welchen Weg sie nimmt zu der Hochschule. Willst du wirklich klagen? Er hat einfach keine Möglichkeit gesehen, ein grundehrlicher Mensch, der in dem Sowjetsystem eigentlich groß geworden war, nach den Regeln arbeiten wollte, er sah für sich keine Möglichkeit. Er war auch kein dieser Unternehmer, der plötzlich Freiheit gespürt hat und dann irgendwas daraus gemacht hat. Und deswegen sind wir auch 1997 als jüdische Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gegangen und wir hatten sehr viel Neid erlebt, weil wir das konnten, weil es möglich war.
Im Dossier Politik stellen wir wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl die Frage, wie sicher sitzt Putin im Sattel? Wie stehen die Menschen in Russland zum Angriff auf die Ukraine? Kann man von ihnen erwarten, dass sie sich offen gegen den Krieg stellen? So wie sich in den letzten Tagen Tausende auf die Straße und den Moskauer Friedhof gewagt haben, auf dem Putins prominentester Gegner Alexei Nawalny am Freitag beigesetzt wurde? Julia Smilger, Journalistin im Bayerischen Rundfunk, in Russland aufgewachsen und mit immer noch vielen Kontakten in die alte Heimat, Autorin vieler Sendungen über die russische Diaspora und die russische Gegenwart und Vergangenheit, ist Gast in diesem Dossier Politik, genau wie Christina Nagel, die bis vor kurzem ARD-Korrespondentin in Moskau war und jetzt Hauptstadtkorrespondentin in Berlin ist. Reden wir über Putin und den Krieg gegen die Ukraine. Wie sehr unterstützt die Bevölkerung diesen Krieg? Wir haben schon im ersten Teil der Sendung einen Ausschnitt aus der Rede Putins an die Nation gehört, die er vor wenigen Tagen vor der föderalen Versammlung hielt, die er an die Bevölkerung richtete, aber auch an den Westen.
Nun, ohne jede Scham, erklären Sie, dass Russland bereit sei, Europa anzugreifen. Wir alle verstehen doch, Sie reden Blödsinn. Dabei suchen sie selbst die Angriffsziele auf unser Territorium aus. Sie suchen auch die effizientesten, wie sie denken, Vernichtungsmittel dafür aus. Sie reden nun über die Möglichkeit, NATO-Militärtruppen in die Ukraine zu entsenden. Aber wir kennen das Schicksal von denen, die seinerzeit Militärtruppen auf das Territorium unseres Landes entsandten. Jetzt werden die Folgen für die möglichen Invasoren viel tragischer sein.
Und auch in einer anderen Passage droht der russische Präsident dem Westen offen mit den russischen Atomwaffen.
Sie müssen im Endeffekt begreifen, dass wir auch Waffen haben, die Ziele auf ihren Territorien treffen können. Alles, was sie gerade ausdenken und womit sie die ganze Welt einschüchtern, all das ist wirklich eine Gefahr des Konflikts mit dem Einsatz von Atomwaffen. Und der bedeutet die Vernichtung der Zivilisation. Verstehen Sie das etwa nicht?
Christina, wie wichtig ist dieser Krieg für Putins Machterhalt?
Puh, das ist schwer zu sagen. Wenn ich vor 2 Jahren darüber hätte reden sollen, dann hätte ich vermutlich gesagt, er wird diesen Krieg nicht anfangen, weil er kontraproduktiv für seine Herrschaft wird, weil er damit sein Land zurückkatapultiert. Vieles, was er erreicht hat, auch als Präsident, egal ob jetzt auf der Grundlage von Öl- und Gaspreisen, wird er verlieren, wird das Land verlieren, wird die Gesellschaft verlieren. Er hat es getan, er festigt damit gerade seine Macht. Ob das allerdings von Dauer ist, das sei mal dahingestellt. Vor allen Dingen ist sehr vielen klar, dass sollte er in irgendeiner Form nicht als Sieger von diesem Platz gehen, dann wird es für ihn auch enger. Und man hat sowas mal so aufblitzend sehen, was passieren kann, als Prigozhin seinen Marsch auf Moskau gestartet hat, wenngleich ich nicht glaube, dass er das Ziel hatte, den Kreml zu erobern oder Putin zu stürzen. Sein Ziel war vielmehr, den Verteidigungsminister loszuwerden. Genau, der Chef der Wagner-Truppe, dieser Söldner-Truppe, die eben auch in der Ukraine mitgekämpft hat. Und da wackelte mal einmal kurz das ganze Gebilde und man hat gesehen, dass in dem Moment, wo es innerhalb dieses Machtgefüges es zu Verschiebungen kommt, dass das eine Gefahr sein kann, aber eben noch lange nicht muss. Da muss man immer sich hüten, nicht gleich in Wunschdenken zu verfallen. Das erscheint mir manchmal so, dass der Westen dann immer sehr schnell ist, Risse zu sehen, wo vielleicht noch gar keine entstanden sind. Das Ganze ist aber dadurch nur wieder monolithischer geworden, hat sich wieder noch mehr zusammengerauft, weil es einfach auf sehr viel Druck, auf sehr viel Repression und auf sehr viel Angst gebaut ist, was dieses System zusammenhält. Und deshalb glaube ich, dass im Moment dieser Krieg benutzt wird, auch vom Kreml, um die Reihen zu schließen, um wirklich alles das, was über Jahre aufgebaut worden ist, an Gesetzen, wo wir uns manchmal gefragt haben, wofür braucht man diese repressiven Gesetze, dass das zu einem Instrumentenkasten geworden ist, der jetzt komplett eingesetzt wird, um wirklich das Land zusammenzuhalten und alles, was in irgendeiner Form kritisch ist, rauszudrängen, ins Exil zu drängen, oder aber mundtot zu machen oder aber wegzusperren. Und das Ganze soll natürlich dann dazu führen, dass die Macht sicher ist. Weil das, was viele solcher Systeme einfach ausmacht, ist eine große Angst vor der Gesellschaft, die möglicherweise etwas tun könnte, obwohl sie gar keine Anzeichen dafür macht, etwas zu tun.
Julia, du hast ja bei deinen Freunden teilweise, hast du gesagt, nicht bei allen, aber bei 50% deiner Freunde und Kontakte nach Russland festgestellt, dass aus Kritikern Putins durch den Krieg und durch die Annexion der Krim und jetzt auch durch den Angriff auf die Ukraine vor 2 Jahren Menschen wurden, die diesen Krieg irgendwie gutheißen. 70%, so haben es Umfragen ergeben, unterstützen den Krieg. Ob das jetzt ehrliche Antworten sind oder nicht, können wir nicht überprüfen. Aber welche Antworten hast du gefunden? Warum unterstützen die Menschen trotzdem das Regime so hart regiert und die Situation ja auch verzweifelt ist? Warum unterstützen sie diesen Krieg? Was ist deine Antwort?
Es ist eine sehr schwierige Frage und es gibt mehrere Punkte, die dazu führen können. Also als eine der wichtigsten Instrumenten ist die Kreml-Propaganda seit 2014, vor allem massiv seit der Krim-Annexion. Und man kann sich dieser Propaganda kaum entziehen. Es gibt ja jetzt, können wir sagen, keine unabhängigen klassischen Medien mehr in Russland. Es gab ja noch letzten 3. Dieser Kabelfernseher Dosht, dann Echo Moskwy, eine Radiostation, und dann gab es noch die Novaya Gazeta, die ja alle geschlossen wurden. Es gibt ein paar unabhängige Internetseiten, die aber durch diese Brandmarkung als ausländischer Agent dann zum Aussterben bedroht sind, weil jetzt keine Werbung auch platzieren dürfen. Man kann schon die unabhängige Medien aus dem Westen, wie zum Beispiel Deutsche Welle oder Radio Liberty, konsumieren, aber das ist sehr umständlich, man muss technisch sehr versiert sein, um trotz Verbote diese Seiten laden zu können, und es ist viel einfacher, Fernsehen zu konsumieren, und wer russisches Fernsehen schaut, der weiß, dass Russland gerade versucht, einen 8-jährigen Krieg in der Ukraine zu beenden, um die Menschen von der Nazi-Herrschaft Zelensky, der selber Jude ist, aber das macht ja nichts, ne, zu befreien. Außerdem ist es in Wirklichkeit ein Kampf gegen die NATO, es bestünde reale Gefahr, dass NATO Russland erobern möchte, haben wir ja auch vorhin gehört. Und vor allem, dass alle diese liberalen Werte hier gewaltsam eingeführt werden, wie zum Beispiel gleichgeschlechtliche Ehe, drittes Geschlecht, legale Transgender-Umwandlungen im Moment in Russland noch verboten. All das hört und sieht man tagtäglich in den russischen Medien. Wenn du wirklich seit mittlerweile 10 Jahren dem ausgesetzt wirst, dann glaubst du das irgendwann, weil du nichts anderes auch hörst und nicht anderes hören willst. Und der Lev Gutkov, der Leiter des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Levade, sagt zum Beispiel zum Propagandakonsum in meiner Sendung Folgendes.
Die Menschen konsumieren diese Demagogie in Ruhe. Das Hauptmotiv der Propaganda ist die Gegenüberstellung wir gegen die. Die, das sind die Ukrainer. Sie sind keine Menschen. Die kann und muss man umbringen. Und wir müssen uns auch vor dem Westen schützen. Ob es dafür Belege gibt, Beweise für den ukrainischen Faschismus, die Nazi-Politik, darüber wird gar nicht gesprochen. Die Staatspropaganda entmenschlicht die Ukrainer und rechtfertigt damit die Gewalt gegen sie und gegen das Land.
Ich glaube, dass diese Unterstützung für Putin, wie du genau richtig gesagt hast, können wir dem trauen oder nicht, das kommt nicht vom Herzen. Und da kommt dieses Doppelmoral des sowjetischen Menschen, was ich noch sehr gut kenne und an das ich mich sehr gut erinnern kann. Meine Eltern haben mir immer gesagt, außerhalb der Wohnung erzählst du nichts, worüber zu Hause gesprochen wurde. Zu Hause bist du so, draußen bist du anders. Und das ist ein Überlebensmodell, was sich bewährt hat und wie Russen auch heute leben. Also du sollst nicht auffallen als ein andersdenkender Mensch. Und deswegen, ob wirklich 60-70% unterstützen, das kann keiner sagen. Und noch ein letzter wichtiger Punkt, Angst. Staatsgewalt ist wirklich omnipräsent. Für einen Like im Facebook bekommst du 7 Jahre Freiheitsentzug wegen Unterstützung des Terrorismus angeblich. Es gibt, habe ich irgendwo gelesen, mehr politische Gefangene jetzt als in der späten Sowjetunion unter Brezhnev. Es gibt einen massiven Einsatz von der Nationalgarde bei jeglichen Versuch zu demonstrieren. Und das führt natürlich zum Verstummen und zur Resignation.
Ich würde sogar fast sagen, es geht inzwischen sogar noch ein Stück weiter, dass selbst innerhalb der Familien am Küchentisch nicht mehr ganz frei geredet wird. Ich kenne viele Familien, wo bestimmte Themen ausgespart werden und man auch da nicht mehr darüber redet, weil man nicht sicher ist, ob nicht dann am Ende doch irgendetwas nach draußen dringt und darüber geredet wird. Und man hat es ja auch manchmal gesehen schon an verschiedenen Fällen, dass wenn ein Kind in der Schule was Falsches gemalt hat oder einen falschen Satz gesagt hat, dass Eltern dafür belangt worden sind. Und dieser Druck, da würde ich Julia zustimmen, ist so extrem hoch geworden, dass die Leute ihre Meinung mitunter wirklich in sich einschließen und gar nicht mehr darüber reden. Und wenn dann nur unter großem Vorbehalt und nur mit einem großen Vertrauensvorschuss wirklich sagen, was sie denken. Und dann ist es eben schneller gesagt, man unterstützt die militärische Spezialoperation, wie der Krieg dann ja genannt werden muss, und sagt aber trotzdem, dass man gegen den Krieg ist, den Krieg als solchen, um irgendwie noch zu verstehen zu geben, dass man das trotzdem nicht gutheißt, was da alles passiert. Aber wirklich offen reden tut kaum noch jemand.
Und man müsste ja eigentlich auch denken, Julia, dass die Menschen aus der sowjetischen Zeit eigentlich sehr geübt sind, Propaganda zu erkennen und Propaganda aber auch letztendlich zu ignorieren. Dennoch sagst du, die Leute sind einfach indoktriniert durch das Staatsfernsehen und folgen dennoch auch in Erzählungen dieser Meinung. Und es gibt diese Konflikte in Familien, in der ganzen Gesellschaft. Es spaltet die Gesellschaft.
Ja, das habe ich mir auch oft überlegt. Es gab doch diesen Widerstand zu sowjetischen Zeiten. Man hat dieser Propaganda nicht geglaubt, man wusste die Lügen. Aber ich glaube, in der Zeit, also meine Antwort darauf, ich weiß nicht, ob sie richtig ist, ich glaube, die Menschen sind enttäuscht, auch vom Westen. Damals zu sowjetischen Zeiten glaubte man, ja, bei uns lügen sie, aber der Westen ist anders. Da läuft alles gut und richtig und das ist eigentlich unser Ziel, so wollen wir auch werden. Und man wurde zum einen durch diesen wirtschaftlichen Chaos der 90er, aber zum anderen auch durch Verhalten des Westens, auch jetzt nach den Überfall auf die Ukraine, also vor allem von den liberal denkenden Menschen, enttäuscht. Ja, nach wie vor macht der Westen Geschäfte mit Russland, nach wie vor unterstützt es nicht richtig die Ukraine mit den Waffen, wie es sollte. Und ich höre sehr oft von meinen Bekannten folgende Sätze: Ihr seid auch nicht besser. Ja, ihr seid auch so verlogen wie unsere Beamten. Da hat auch Putin recht, wenn er sagt, der Westen ist korrupt und der Westen ist auch nicht anders. Und ich glaube, das entlastet sie auch ein wenig.
Jetzt habt ihr beide beschrieben, wie sehr die russische Gesellschaft sich auch in sich zurückzieht, also wie sehr die Menschen sich in sich zurückziehen, man auch innerhalb der Familie vielleicht dem anderen nicht mehr ganz so traut. Aber jetzt gab es ja vielleicht doch einen Hoffnungsschimmer. Es war ja mit großer Spannung erwartet worden, wie die Beisetzung des Leichnams von Alexei Nawalny auf dem Moskauer Friedhof verlaufen wird. Und trotz aller Repression, trotz aller Verschwiegenheit des Präsidenten, erwähnt ja Nawalny nicht mal mit einem Wort in seiner Rede. Trotzdem kommen Tausende auf den Friedhof und der Gang zum Friedhof gerät zu einer Demonstration gegen Putin. Es werden sogar Sprüche skandiert, wir haben es vorhin gehört, Russland ohne Putin und Freiheit für Russland. Und die Menschen trauen sich plötzlich nach draußen innerhalb dieser Atmosphäre und sprechen sogar offen vor der Kamera der Tagesschau zum Beispiel, warum sie ihr Gesicht zeigen.
Ich sehe es als Bürgerpflicht, hier zu sein. Es ist ein historisches Ereignis. Man muss hier sein. Angst habe ich dennoch. Weil ich es leid bin, in Angst zu leben, deshalb bin ich hier. Wenn du eine andere Schulter neben dir hast, dann verstehst du, dass du nicht allein bist. Hier sind so viele Gleichgesinnte und wir werden mehr.
Christina, du hast bis vor kurzem in Moskau gelebt und auch berichtet aus Moskau als ARD-Korrespondentin. Jetzt verfolgst du die Ereignisse von Berlin aus, wo du jetzt als Hauptstadtkorrespondentin arbeitest. Was ging dir denn durch den Kopf, als du die Bilder aus Moskau gesehen hast mit tausenden Trauergästen?
Es war ein bisschen so ein Mutmacher, würde ich mal so sagen. Also so, wie es die Leute, glaube ich, selbst da vor Ort empfunden haben, die gesehen haben, aber wir sind gar nicht alleine, wir sind sogar viele. Das war was ich in Moskau immer wieder habe aufblitzen sehen, dass es immer Leute gab, mit denen man trotzdem reden konnte, die Dinge gemacht haben, die vielleicht sehr klein sind, aber trotz allem eben ein Zeichen dafür waren, dass sie gegen diesen Krieg sind, dass sie dieses System durchaus kritisch sehen, die dann Blumen niedergelegt haben vor dem Denkmal einer ukrainischen Dichterin, die Führungen gemacht haben durch Moskau an Orte von politischer Repression und diese Orte dann aber auch genutzt haben, über politische Repression heute zu reden, um an politische Gefangene zu erinnern, was an sich immer auch schon Mut erfordert, denn man weiß, wann diese Spaziergänge stattfinden. Da hat es auch schon oft genug Provokateure gegeben, die das Ganze gestört haben. Da sind auch Festnahmen nicht ausgeschlossen. Dass da jetzt so viele waren, hat mich beeindruckt und war auch etwas, ja, was mich durchaus auch angefasst hat, weil man einmal gesehen hat, es sind eben nicht nur Einzelne, sondern es sind doch mehr. Und sie haben jetzt in diesem besonderen Fall dieser Beerdigung eben auch sich den Mut, mit dem ein Nawalny zurückgekehrt ist und weiter seinen Kampf gegen das System geführt hat, sich zu eigen gemacht und haben eben gezeigt, wir tragen nicht alles hier mit und wir stehen da durchaus auch auf der kritischen Seite. Das war sehr wichtig, aber man darf es jetzt auch wiederum leider nicht überinterpretieren. Leider ist jetzt sehr wertend, weil klar ist, man kann jetzt nicht erwarten, dass nächste Woche eine große Demonstration stattfindet und nicht nur Tausende oder Zehntausende kommen, sondern Hunderttausende. Das wird so nicht passieren, weil der Druck einfach so unfassbar groß ist, dass die Leute eigentlich keine Möglichkeit haben. Und die Behörden es rechtfertigen, jede Absage von einer Demonstration mit Corona-Maßnahmen, die immer noch als Argument herhalten können, weil sie nie zurückgenommen worden sind. Weil man sagt, nein, das sind Massenproteste, die dienen der Diskriminierung der Armee. Wir wissen alle noch nicht, was passiert. Es gab bei dieser Trauerfeier ja sehr viele Kameras, die vorher aufgehängt worden sind. Werden nochmal Exempel statuiert, wird mit Hilfe von Gesichtserkennung, werden da Einzelne rausgefischt, denen dann der Prozess gemacht wird. Was ist mit denen, die vor der Kamera stehen und eben sich äußern, gegenüber dem deutschen Fernsehen zum Beispiel, gegenüber den Kollegen? Das alles kann zu Strafen führen, was für uns als Berichterstatter eben auch wahnsinnig schwierig ist, da die Rolle zu finden, in der man dann auch berichten kann. Also zeigt man diese Menschen, die so mutig sind und die sagen, nein, ich habe keine Angst, ich sage das jetzt, wohl wissend, dass man sie damit der Gefahr aussieht und möglicherweise die Justiz genau da andockt und sagt, ah, sie haben da das und das gesagt, Diskreditierung der Armee, im schlimmsten Fall dann eben eine Haftstrafe, das nach sich zieht. Und das sind alles Dinge, die sind wahnsinnig schwierig, wie so oft alles nicht schwarz-weiß, aber sie haben einmal bewiesen und sich selbst auch bewiesen, wir sind noch da. Und das war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Signal.
Ich kann auch was dazu sagen, weil gerade auf der Hinfahrt habe ich mit meiner Freundin in Moskau telefoniert, auf der Hinfahrt zu diesem Gespräch, die heute dieses Grab besucht hatte. Sie hat auch gesagt, ja, ich hatte Angst, aber ich habe mir keine Sonnenbrille aufgesetzt und keine Maske aufgesetzt. Und ich lasse es geschehen, soll passieren, was passieren soll. Man spricht darüber, dass alle Menschen, die da hinkommen, fotografiert werden von den Kameras und peu à peu werden sie alle abgeholt und oder abgehört oder vernommen. Aber was sie mir auch noch gesagt hatte, es tat so gut, endlich mal in einer Gesellschaft von Menschen zu sein, die genauso denken wie du. Weil sonst in meinem Leben weiß ich nicht, mit wem ich reden kann. Wie stehen die Menschen, die neben mir zum Arzt in der Warteschlange sitzen? Wie sind sie so? Schauen sie auf mein Smartphone, was ich da gucke? Und da war ich frei und ich habe gesehen, wie viele Menschen genauso denken wie ich. Und das hat mir wirklich sehr viel Mut gegeben. Ich habe dieses Kreuz gesehen. Das Kreuz sieht man ja nicht. So viele Blumen liegen da. Sie werden jeden Tag weggeräumt, aber es werden neue Blumen dahin gelegt. Und all das, bei all der Traurigkeit des Anlasses, macht ihr eigentlich Mut. Von den anderen Bekannten hörte ich, dass sie tatsächlich Rucksäcke gepackt haben für 3 Tage. Mit der Idee, dass sie auch gleich danach verhaftet werden. Sie haben Geburtsurkunden von ihren Kindern eingepackt. Wenn die Kinder unter 14 sind, dann darf man diese Person nicht verhaftet. Also sie haben mit allem gerechnet und sind trotzdem dahin gegangen. Es ist tatsächlich ein Hoffnungsschimmer, aber genauso wie Christina sagt, es ist noch nicht das, auf das wir alle warten.
Nächste Woche ist die russische Bevölkerung zur Wahl aufgerufen. Putin wird voraussichtlich als Sieger hervorgehen. Aus diesem Anlass hören Sie dieses Dossier Politik. Putin wird nach 24 Jahren an der Spitze des Staates weiter regieren. So sind jedenfalls alle Prognosen. Er hat ja auch kaum ernstzunehmende Gegenkandidaten. Die, die ihm hätten gefährlich werden können, wurden gar nicht erst zur Wahl zugelassen. Christina, kann ihm Nawalny posthum noch gefährlich werden? Wie siehst du da mit Blick auf die Trauerfeiern so kurz vor der Wahl?
Ich glaube, gefährlich werden in dem Sinne, wie dieses System funktioniert, nein. Aber die Ideen von Nawalny sind ja da und die haben sich verankert in vielen Köpfen. Und ich glaube, dass das langfristig natürlich schon etwas ausmacht, aber vielleicht anders, als wir uns das so vorstellen. Ich tendiere da sehr stark dazu, das mitzutragen, was mir Oleg Alov, der Mitbegründer von Memorial, in einem meiner letzten Interviews mit ihm gesagt hat. Der sitzt mittlerweile ja auch im Gefängnis leider. Er hat gesagt, wir müssen wenigstens versuchen, jetzt in dieser Zeit Strukturen zu erhalten, dass wenn irgendwann dieses System offener wird, freier wird, weg ist, dass wir dann etwas haben, worauf wir wieder aufbauen können. Und ich glaube, dass jemand wie Nawalny als Person, als Symbolfigur, so umstritten wie er politisch auch ist, trotzdem dann so als eine Art Anker fungieren kann, dass seine Ideen wieder aufleben können, auch wenn die Strukturen zerschlagen sind in Russland, weil sie eben als extremistisch auch eingestuft worden sind und viele seiner Mitstreiter eben auch im Exil sind. Auch nicht alles von denen, was sie machen, ist unumstritten, aber dass sowohl die Zivilgesellschaft als auch die Opposition versuchen, eine Basis noch zu erhalten, auf der man dann später wieder aufbauen kann. Und ich glaube, das ist das, wo der Kreml nach wie vor weiter für sorgen wird, diese Basis zerstören zu wollen, um wirklich alles, was an Kritik da ist, an Andersdenken da ist, wirklich auf Linie zu bringen, beziehungsweise wegzudrängen, rauszudrängen. Und dann geht das Ganze ja noch sehr viel weiter. Und das finde ich zum Teil wirklich sehr erschreckend. Das ist, wenn es jetzt mittlerweile auch darum geht, die Erziehung der Kinder so umzuwandeln, dass sie eine, wie es dann immer so schön heißt, patriotische Erziehung bekommen, die aber eine sehr militaristische Erziehung ist und eine Erziehung ist, die ganz im Sinne dieses Systems ist, im Sinne des putinschen Systems. Und je nachdem, wie lange das anhält, heißt das natürlich auch, dass sich ganze Generationen wieder in einer Art und Weise groß werden, wo es dann wieder lange dauern wird, den Kopf frei zu machen und offen zu sein für Ideen von Demokratie, von Freiheit und Grundrechten, die ja immer noch in der russischen Verfassung letztlich auch verankert sind.
Das sind Visionen für eine Zukunft nach Putin. Was würdest du aber sagen, Christina? Putin sitzt erstmal doch fest im Sattel aufgrund einfach der möglicherweise Wahlmanipulation oder mangels auch Alternativen. Er wird voraussichtlich kommende Woche für eine neue Amtszeit gewählt. Er kann sogar bis 2036 Präsident sein. Aber was kommt danach? Was würdest du denken? Wie sieht da die Zukunft aus?
Also er sitzt fest im Sattel. Ich glaube auch allein deshalb, weil er eben ein System geschaffen hat, das auf ihn ausgerichtet ist. Er tariert die unterschiedlichen Interessengruppen auf. Er weiß, dass rivalisierende Gruppierungen, das Militär, die Geheimdienste, die Oligarchen spielen, glaube ich, im Moment keine große Rolle. Der ganze wirtschaftliche Zweig soll zwar funktionieren, aber hat im Moment, glaube ich, wenig Einfluss. Dass er derjenige ist, der das Ganze austarieren kann und dass dieser gesamte Beamtenapparat, der letztlich von ihm und mit diesem System lebt und auch das Gefühl immer vermittelt bekommt, dass von ihm alles abhängt, dass das allein schon dafür sorgt, dass dieses System stabil bleibt, solange er eben da ist. Die Kandidaten, die damit auf dem Wahlzettel stehen, die werden nicht allzu viele Stimmen auf sich vereinen. Das ist völlig klar. Das war aber auch, muss man ganz klar sagen, bei den letzten Wahlen auch schon so. Da gab es auch immer 3, 4 Kandidaten. Einer davon war immer ein bisschen quasi oppositioneller, um da eben auch die Stimmen quasi einzufangen. Aber dieses System an sich ist gerade im Moment sehr monolithisch und da sehe ich im Moment, wenn nicht irgendwo im Innern irgendetwas aufbricht, keinerlei Gefahr, dass Putin nicht noch, so er denn gesund bleibt, noch lange da an der Spitze stehen wird. Und die Opposition hat ihre Führungsfiguren fast alle im Moment verloren, weil sie in Straflagern sitzen. Es gibt auf der kommunalen Ebene immer noch Oppositionelle, die sich auch engagieren, die auch etwas tun. Die kennt bei uns kaum jemand, aber die sind eben tatsächlich da und die bewegen auch was. Und die sind eben das, was die Basis ist vielleicht für irgendwann, für Veränderungen auch im politischen System wieder. Aber im Moment sehe ich da keine Bewegung.
Julia, du hast mit Menschen, die sich in der Zivilgesellschaft in Russland engagiert haben und jetzt im Exil leben, emigriert sind, gesprochen für deine Sendungen. Was gibt denen Hoffnung? Oder zu welcher Antwort bist du gekommen? Hast du eine Hoffnung, dass sich vielleicht doch noch, obwohl Putin so fest im Sattel sitzt, was bewegt?
Ich glaube, solange Putin in diesem Sattel sitzt und der Krieg gegen die Ukraine noch dauert, wird sich nichts verändern. Irgendwelche Veränderungen können wir erwarten, wenn tatsächlich Putin stirbt. Da gibt es mehrere Szenarien, was danach passiert, von dem Zerfall des Landes auf Sibirien, Kasachenland, Moskau-Gouvernement, also Moskau-Reich wie im 17. Jahrhundert. Oder eben, es kann noch ein schlimmerer Diktator kommen, wie zum Beispiel Kadyrov, ne, der tschetschenische Präsident. Es ist ja alles möglich, es gibt alle möglichen Optionen. Hoffnung, die Frage Hoffnung, die hatten wenige meine Experten in der Sendung und auch ich selbst habe sehr wenig Hoffnung, muss ich leider sagen. Ich habe diese Hoffnung in diesen 2 Jahren des Krieges verloren. Ich kann hier nur eine historische Parallele ziehen, obwohl jegliche historische Vergleiche hinken. Hitlers Deutschland musste ja erobert werden und vernichtet werden und dieses Regime musste tatsächlich weichen, damit deutsche Demokratie lernen konnten. Wer wird heute Russland überfallen und dort Demokratie einpflanzen mit den Menschen, die seit Jahren indoktriniert sind? Das ist ein sehr unwahrscheinliches Szenario. Es sind, und auch wenn Putin morgen stirbt, tatsächlich, wir haben 140 Millionen Russen, die über 10 Jahre dieser Propaganda ausgesetzt sind. Sie sind indoktriniert, ängstlich und verunsichert. Und das ist die große Frage, wie dann eine friedliche Koexistenz in dem Fall möglich sein wird. Also ich habe keine Antwort darauf.
Danke an Julia Smilga, Autorin zahlreicher Features über die russische Diaspora, aufgewachsen in Russland und mit vielen Kontakten in die alte Heimat. Autorin der BR24-Reportage an diesem Sonntag, in dem sie der Frage nachgeht, warum immer noch so viele Menschen in Russland Putin unterstützen. Zu hören am Sonntag im Radio um 14.35 Uhr in BR24 und als Podcast ab Freitag in der ARD. die Audiothek. Und auch vielen Dank an Christina Nagel. Sie war die letzten 5 Jahre ARD-Korrespondentin in Moskau und ist jetzt Hauptstadtkorrespondentin in Berlin. Vielen Dank für eure beiden Einschätzungen.
Gerne.
Sehr gerne.
Das Dossier Politik gibt es übrigens auch als Podcast zum Nachhören, zum Abonnieren oder Weiterempfehlen. Zu finden zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ina Kraus.